In dieser Episode erwartet dich ein Crashkurs in Authentizität und Leidenschaft im Unternehmertum. Ich habe heute eine ganz besondere Expertin in dieser Episode. Ganz viel Inspiration garantiert. Lass dich überraschen, lehn dich zurück und genieß es. Herzlich willkommen zum Mentoring-Podcast, wo es darum geht, rauszukommen aus dem operativen Hamsterrad, um wieder am und nicht nur im Unternehmen zu arbeiten. Denn nur so lebst du die unternehmerische Freiheit, wegen der du gestartet bist. Und jetzt viel Spaß in dieser Episode. Sehr, dass du heute wieder beim Mentoring-Podcast dabei bist. Und bevor ich loslege, ich habe nämlich heute einen ganz tollen Interviewgast, Unterhaltungsfaktor, ganz toller Unterhaltungsfaktor garantiert, möchte ich mich kurz vorstellen, denn vielleicht hörst du heute zum ersten Mal in meinen Podcast hinein. Ich bin Carmen Breuer-Menzel, Unternehmerin, Mentorin für den Mittelstand, Speakerin und Podcasterin. Ich unterstütze Unternehmer und Unternehmerinnen bei den Themen Selbstführung und Mitarbeiterführung. Das führt dazu, dass sie mehr Freizeit haben, ihre Arbeitszeit gewinnbringend nutzen, motivierte Mitarbeiter haben und höhere Umsätze feiern, ohne komplette Prozesse im Unternehmen verändern zu müssen. Und ich bin die für bodenständige Unternehmerinnen und Unternehmer steht, die radikale Ehrlichkeit und knackig konkreten Input ohne Coach-Geschwafel präferieren. Und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ganz am Rande als Info noch zu mir. Ich habe 3 eigene Unternehmen aufgebaut in den letzten 13 Jahren. Ein Unternehmen habe ich ganz frisch an eine Mitarbeiterin verkauft. Und meine Marke, mein Unternehmen ist Mentoring. Du findest in den Shownotes auch alle Infos zu mir. Du findest dort alle Veranstaltungen und ich lade dich herzlich ein auf ein kostenfreies Ausblicksgespräch mit mir. Keine Angst, das ist kein Verkaufsgespräch, das sage ich immer vorab. Ich möchte dir in 30 Minuten echten Mehrwert geben und du entscheidest am Ende des Gespräches, ob du mehr zu meiner Arbeit wissen möchtest. Also es gibt für dich keinen Grund, dir kein Ausblicksgespräch zu buchen. Ich freue mich, wenn ich deinen noch unbekannten Namen in meinem Terminkalender lese. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude, ganz viel Spaß und Ohren auf für mein heutiges Podcast-Interview. Sie ist Visagistin, Stylistin und Make-up-Artist. Nicht nur das. Ihre große Leidenschaft ist Vintage und das Vintage-Leben. 2018 verschlug es das Küstenmädel von der Ostseeküste der Liebe wegen ins Siegerland. Sie machte ihr Hobby zum Beruf. Make-Pin-Up bei Lenchen wurde geboren. Heute ist sie als Visagistin und Stylistin am Hochzeitsmorgen für Bräute da und hilft Frauen, die eigene wunderschöne und weibliche Seite zu entdecken. Wer sie zum ersten Mal sieht, fühlt sich zurückgesetzt in die 40er und 50er Jahre, denn dadurch ist ihr persönlicher Kleidungsstil geprägt. Und ich freue mich heute sehr, dass sie zu Gast in meinem Podcast ist. Herzlich willkommen, liebe Madeleine Schwer.
Hallo Carmen, schön, dass ich mal mit dir auf diesem Wege schnacken kann.
Ja, genau. Wir haben uns ja beim Netzwerken kennengelernt, bei Business Vibes. Kannst du dich noch erinnern an unser erstes Zusammentreffen?
Jetzt macht das Internet schlapp, oder? Nein, nee, alles gut. Jetzt ist es da. Ich kann das leider nicht beeinflussen. Ich sitze an der besten Quelle. Wir haben uns auf einem Netzwerktreffen im letzten Jahr kennengelernt. Oh. Und mir ist deine bunte Art aufgefallen und ich finde es toll, was du machst und freue mich schon aufs nächste Treffen.
Danke sehr. Für alle Zuhörer, die es noch nicht wissen, Business Vibes ist ein Netzwerktreffen. Das machen wir 3-mal live in Wendengerlingen. Also setze ich euch natürlich auch in die Shownotes. Wer Bock hat, ihr seid herzlich angekommen und ein gutes Netzwerk schadet nur dem, der keins hat. Denn dadurch haben wir zwei uns ja auch kennengelernt. Und sonst würde es dieses tolle Interview heute nicht geben. Und was würde die Welt dann verpassen, oder?
Aber holla. Also genau. Definitiv.
Ich würde auch gerne mal direkt bei deinem Namen anfangen. Wie magst du genannt werden? Madeleine oder Lenchen?
Ich reagiere auf Madeleine, also definitiv. Also, aber Lenchen kennt man in der Szene, beziehungsweise in dem Visagisten-Style, sagen alle Lenchen, weil auch mein Name in den sozialen Medien Visa Lenchen ist. Ich werde auch teilweise wirklich nur mit Visa Lenchen angesprochen. Zu Hause werde ich nicht Lenchen genannt. Selbst meine Eltern haben noch einen anderen Namen für mich, aber ich reagiere so ziemlich auf alles, was irgendwie mit Madeleine zu tun hat. Viele denken, Lenchen kommen von Lena, aber ich heiße tatsächlich Madeleine und ich spring drauf an.
Das ist gut, dann darf ich dich ja mal Madeleine nennen. Ne?
Darf mich Madeleine nennen, genau.
Genau, und ich würde gerne direkt mit einer Frage reinspringen, die meine Zuhörer mit Sicherheit sehr interessieren wird, weil ich habe ja Kunden aus dem unternehmerischen Bereich und wir wissen ja alle, Hobby zum Beruf machen, das ist ja so leicht gesagt. Wenn du es dann in die Praxis holst, ist es nochmal was ganz anderes. Und du hast wirklich den Schritt gemacht, dein Hobby zum Beruf zu machen. Wie war das denn? Also hol uns mal ab. Was war der entscheidende Moment, als du erkannt hast, jetzt ist es an der Zeit, aus meiner Leidenschaft wirklich und echt eine Karriere zu machen?
Also ich kann das nicht auf ein Datum festlegen und ich sage auch immer noch dazu, ich mache das, ich habe zwei Berufe. Eins für die Sicherheit und die Sicherheit bringt mich meiner Leidenschaft näher. Das heißt, ich kann die Leidenschaft fürs Make-up, für Styling, für Vintage ausleben. Sonst könnte man das vielleicht gar nicht finanzieren. Also ich gehe Teilzeit in einen Job und Teilzeit in den anderen Job. Ich habe mich aber vor, ich glaube, das sind ja 2 oder 3 Jahre her, dazu entschlossen, den Freitag aus meinem festen Berufsleben herauszunehmen, um flexibler im Brautbusiness zu arbeiten. Das heißt, ich hätte sonst immer fragen müssen, lieber Arbeitgeber, darf ich am Freitag Urlaub nehmen, damit ich mich um meine Braut kümmern kann? Und das war mir zuwider, das war mir zu viel. Und habe ich dann gesagt oder mit meinem Partner gesprochen und gesagt, meinst du, wir kriegen das hin? Und er sagt, mach es. Und wir haben es gemacht. Ich bereue es nicht. Und es ist genau richtig. Ich habe meine Sicherheit an ein paar anderen Tagen und lebe das andere dann an den restlichen Tagen aus. Und ich muss niemanden mehr fragen, ob ich eine Braut stylen darf oder nicht. Und das kann ich, wie gesagt, nicht auf ein Datum festlegen.
Oh, so schön. Und du sprichst mir aus der Seele, liebe Madeleine, weil das Thema Teilzeit und erfolgreich selbstständig sein, das sehen ja viele als Ausschlusskriterium. Und ich erlebe das immer wieder, dass Menschen zu mir kommen mit dem Glauben, ach, ich mache mich jetzt mal eben selbstständig. Und dann checke ich immer durch so ein paar Fragen ab, okay, wie sieht es aus mit dem Thema Sicherheit? Weil wir kennen ja alle so diese Bubble, ach ja, folg deinen Träumen, nur wenn du deine Miete und so weiter nicht zahlen kannst. Dann wird es nichts mit dem unternehmerischen Traum. Von daher bin ich ein Riesenfan, gerade bei auch Leuten, die in die Existenzgründung gehen, zu sagen, schau erstmal, dass du deinen Job reduzierst und dann kannst du ja immer noch schauen. Ne? Und da bist du für mich ein Paradebeispiel und das finde ich sehr schön, dass da auch die Möglichkeit besteht, beides zu vereinen. Und ich glaube, das ist auch für alle wichtig, die jetzt zuhören und denken, boah, ich würde ja auch gerne mein Hobby zum Beruf machen, nur ich traue mich nicht so wirklich. Also, für alle, ich finde, du darfst da auch anders starten. Ich weiß nicht, wie du das siehst, da darfst du uns gerne noch ein bisschen mehr erzählen, weil alle denken ja immer, das funktioniert nicht, Teilzeit und so etwas wie du jetzt beispielsweise zu machen. Und du bist ja der lebendige Beweis dafür, dass es funktioniert. War das am Anfang schwierig oder sagst du, das war harmonisch ab dem Moment, ab dem ich die Entscheidung gefällt habe, eben Lenchen größer zu machen?
Nee, definitiv nicht. Bin mit dem Styling und alles, was mit der Kosmetik zu tun hat, ich bin durch einen Direktvertrieb damals da reingerutscht. Und das entwickelte sich sehr, sehr schnell, dass ich die Produkte zwar liebe, aber ich verkaufe die nicht und bin aber bei dem Make-up hängen geblieben. Und da habe ich dann halt sehr schnell gemerkt, meine Dienstleistung ist mehr für mich, wenn ich für jemanden da sein kann, ein Styling oder so machen kann. Und das war dann erst so ein, ja, Hobby, bis man sich das selber aber erstmal eingesteht und dann ein paar Euro in die Hand nimmt, um sich eine Ausbildung zu gönnen, hat es eine Weile gedauert. Und das war so ein Schritt, der hat gebraucht, der musste reifen. Und ich bereue es nicht, dass ich immer noch zweigleisig fahre, weil das nimmt mir wirklich Druck.
Das glaube ich dir. Und das ist nämlich
Ja.
etwas, was ich erlebe, bei Leuten, die schon mal sprichwörtlich auf die Nase gefallen sind. Und machen wir uns nicht vor, das kann immer passieren. Viele sind nur in dem Glauben entweder ganz oder gar nicht. Und ich bin ja eh jemand, der da bodenständig unterwegs ist, weil ich weiß, dass es ein Prozess ist, ein Unternehmen erfolgreich zu führen. Und das gebe ich immer jedem Existenzgründer mit. Also know the worst case. Und bei dir ist das Ding ja, du hast ja weiterhin deine Sicherheit. Nur deshalb für alle, die jetzt vielleicht ähnliche Pläne haben in einer anderen Richtung wie du, besteht da natürlich jetzt die Möglichkeit, mal zu überdenken, was ist denn, wenn ich das Ganze zumindest teilweise in Teilzeit weitermache. Und ich weiß noch, wie es bei mir war beim ersten Unternehmen. Ich musste da zwar kündigen, weil es anders nicht ging, weil ich direkt Mitarbeiter hatte. Allerdings habe ich wirklich bis zum Schluss im Angestelltenjob gearbeitet. Ne? Thema auch wirklich, weil du weißt nie, wie geht dein Business ab und du kannst noch so ein geiles Mindset haben. Letztendlich bezahlt es nicht deine Rechnung und Mitarbeiter. Und deshalb finde ich, bist du jetzt mal ein schönes Beispiel von jemandem, der sagt, ich kann auch beides vereinen. Natürlich je nach Nische. Also ich hätte mein Business damals nicht nebenher führen können. Aber da gibt es ja auch, wenn jemand in bestimmte Bereiche rein möchte, eine prima Möglichkeit. Und da bist du der lebende Beweis. Gab es denn auch mal so einen totalen Stress oder Ähnliches? Oder sagst du, das war harmonisch? Oder war das am Anfang schon so ein Spagat zwischen beidem hin und her?
Es ist teilweise jetzt auch manchmal noch ein Spagat. Also gebe ich ja ganz ehrlich zu, weil erstens wird mein zweiter Teilzeitjob als Visagistin gern mal als Hobby angesehen. Ne? Also das ist tatsächlich so. Dann muss ich anfangen, mich zu rechtfertigen. Oder sagen wir mal so, ich komme in die Bedrängnis, mich rechtfertigen zu müssen. Harmonisch ist das, ist es nicht immer. Weil ich mache ja alles selber. Von Buchhaltung bis Einkauf bis dahin fahren, dann das organisieren und das organisieren und das immer noch zu einem anderen Teilzeitjob. Und allerdings ist es immer bei dem einen Teilzeitjob, habe ich wirklich ein mega Lächeln und glänzende Augen und dem anderen fühle ich mich wohl und sicher. Also das ist schon so ein, ne, und die Harmonie da zu finden, ist nicht einfach. Also es geht an einem Tag, ist es wirklich toll, ne, dann schwebt man auch. Und wenn du dann mal, lass mal eine Absage kommen, die noch zwei andere Absagen hat, dann lebst du nicht mehr so in einer Harmonie. Also das ist so, ja, schwer.
Das glaube ich dir, sehr gerne. Also wenn dein Terminkalender voll ist, ist es wahrscheinlich dann schon mal ein ganz schöner Balance-Act. Dein SOS-Sofort-Tipp für alle, die zuhören, wenn du weißt, du hast jetzt einen Tag, der ist eigentlich viel zu voll. Wie schaffst du es da trotzdem in der Ruhe zu bleiben?
In der Ruhe bleiben ist gut. Du brauchst einen Partner, der hinter dir steht, der dich im richtigen Moment nicht vom Ross holt, aber der dir sagt, pass auf, dass du nicht auf der Strecke bleibst. Dann gibt es so diverse Sachen, die ich versuche. Also ich bin da nicht immer die Konsequenteste, was das angeht. Zum Beispiel Handy weglegen. Ab einer bestimmten Uhrzeit dann halt auch keine E-Mail. Die Brautanfrage von heute ist morgen früh auch noch da. Oder was ich auch gerne mache, ist einfach mal meinen Puppenkopf nehmen und mal eine neue Frisur zu machen, den Punkt dann zu überschreiten. Ich style und merke, es klappt nicht, aber wenn ich dann drin bin, dann schalte ich ab. Und das dauert aber, weil ich bin so ein verkopfter Mensch. Und es ist schwierig, den Balanceakt zu treffen. Und ich versuche mir auch den Sonntag immer frei zu halten, damit meine kleine Familie auch was von mir hat oder ich was von denen habe.
Sehr schön gesagt. Pausen und Auszeiten sind auch wichtige Business-Termine, ist immer meine Meinung. Du hast es gerade so schön ausgedrückt, eben dieser Balance-Act, der viele auch so ein bisschen nervt und stört und du schaffst es ja trotzdem. Und da ist natürlich wichtig, wie ist unser Umfeld denn? Und du hast mir ja schon mal verraten, dass du einen starken Partner an deiner Seite hast. Ich denke, er ist auch ganz schön stolz, weil du hebst dich ja drastisch ab von anderen Frauen. Und das fand ich auch so schön bei unserem ersten Treffen. Wenn ich dich sehe, denke ich sofort 40er und 50er Jahre, ja?
Sehr schön.
Also du bist das, was ich als Type bezeichne, als Marke, unverwechselbar. Und jetzt ist ja 40er und 50er Jahresstil, sage ich mal, nicht nur ein Erscheinungsbild, das prägt ja für dich auch deine Arbeit. Also mich interessiert, wie gehst du damit um, beispielsweise Bräutestyling, wenn jetzt jemand kommt, der den Look zwar cool findet und dann gleichzeitig so ein bisschen überlegt, ob es das wirklich ist, weil wir leben ja in einem anderen Zeitalter. Also wie schaffst du es, da diesen Spagat zu schaffen zwischen dem, was du verkörperst und den Wünschen deiner Kunden? Musst du da jemanden schon mal zurückholen oder läuft es immer harmonisch?
das läuft tatsächlich harmonisch. Also die Mädels, die in diesem Stil heiraten wollen, kommen gezielt auf mich zu. Die wissen das schon. Da ich aber auch eine klassische Braut, die also heutige Braut betreue oder versorge, wie auch immer, ist das gar nicht so ein Spagat, weil die meisten wirklich wissen, was sie wollen. Da geht es dann wirklich nur um die Haare oder um das Make-up, dass sie das schlicht haben. Und bei einer Vintage-Braut ist es eher so dieses, dass sie sich drauf einlassen, diese Beratung, dass ich sage, du, das geht ein bisschen mehr in die Richtung, dass es authentischer wirkt. Nicht dieses typische Rockabilly-Style und ich bin da jetzt kein Hardliner, dass ich sage, so und so muss es sein. Aber ich bin ein Mensch, ich liebe diese Authentizität dazu. Und wenn sie sich dann drauf reinlässt, ist das gar kein Spagat mehr, den man machen muss.
Sehr schön gesagt. Wahrscheinlich bist du mir deswegen auch sofort so positiv aufgefallen, weil du lebst Wahrhaftigkeit. Also für mich ist immer Wahrhaftigkeit einer der größten Werte und das habe ich direkt bei dir gespürt. Und ich glaube, das spüren auch deine Kunden, die zu dir kommen. Und gutes Stichwort, dieses Rockabilly ist ja etwas, was wir Karneval regelmäßig sehen, ja? Dann haben die Leute, wirklich, das ist so, wo ich denke, wenn du dann guckst zur Karnevalssaison und stattdessen das Ganze authentisch zu verkörpern, das ist ja nochmal was völlig anderes. Und mich interessiert da die Bräute, die zu dir kommen, sagst du, das ist ein bestimmtes Alter oder woher kommt es auch mit dem Thema Vintage, dass das bei den Frauen aufploppt? Also hast du da schon mal bestimmte Merkmale oder Auslöser bemerkt? Das finde ich nämlich mega spannend.
Ich glaube, dass es eher ist, wenn die jemanden sehen, der sich das traut. Also der diesen Schritt wagt, es wie für selbstverständlich zu halten, ob das jetzt ein Lippenstift ist oder ein Petticoat oder. Mehr ist das gar nicht. Also wirklich, du merkst den Mädels das an, wenn sie das wollen und sich drauf einlassen und wenn das wirklich nur in die Karnevalsrichtung gehen soll. Da bin ich aber auch gerne immer bereit zu sagen, lass es ein bisschen authentischer wirken, schieb das Petticoat unter den Rock. Es sieht einfach echter und schöner aus, weil für mich ist es ganz furchtbar, wenn ich sowas sehe mit dem Karneval. Aber ich bin eh kein Fasching- und Karneval-Typ. Also das ist vielleicht nur ein ganz anderer Punkt.
Nee, schön gesagt von dir. Das heißt, du hilfst den Menschen ja auch, ihre Persönlichkeit gerade am Hochzeitstag rauszustellen, natürlich auch bei anderen Anlässen. Und ich finde es so spannend, weil du hast mir ja im Vorfeld verraten, und wer dich jetzt so sieht oder kennenlernt, der ahnt es kaum. Du bist ja zum ersten Mal auf einer Betriebsweihnachtsfeier richtig schön aufgefallen. Und man ahnt es kaum. Ja, du hast gesagt, das hat gar nicht so wehgetan auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite warst du ja vorher schon oder hattest so ein bisschen Mindfuck, sage ich mal, kann ich mich so zeigen? Und du hast dich sehr weiblich und schön gefühlt. Damals noch so ein bisschen Swingdress in Navy, blau und weißem U-Boot-Kragen. Wer dich heute kennt, der weiß, da trittst du schon noch ein bisschen deutlicher auf in dem Style der Jahre. Doch schieß mal los. Wie war das für dich? Weil für roten Lippenstift und Petticoat fehlte damals ja noch der Mut. Und hol uns mal ab. Was war so der Anlass, dass du sagst, ich meine Betriebsweihnachtsfeier, ich war ja lange auch selber Angestellte in der Industrie und ich habe mir vorgestellt, wie es wäre, wenn ich da so reinmarschiert wäre, da gehört schon Mut zu. Also hol uns gerne mal ab. Wie hast du das geschafft?
Also wie ich es geschafft habe, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur genau, dass ich dieses Kleid damals gesehen habe und ich es einfach haben wollte. Gut, es gab immer im Vorfeld schon, ich mag die Musik aus den 40ern, 50ern. Ich mag Rock'n'Roll hören und das war eigentlich schon immer präsent. Aber ich habe es halt nie ausgelebt. Und irgendwann hat man den Punkt erreicht, wo dann halt die Weihnachtsfeier kam und ich gesagt habe, jetzt. Das ist ein Grund, mal ein Kleid anzuziehen. Ne? Das hört man ja heutzutage immer noch viel. Oh, ich ziehe lieber meine Jeans an. Ich ziehe jetzt dieses Kleid an. Ich habe passende Schuhe dazu. Ich habe eine passende Handtasche dazu. Und dieses Feedback, was ich bekommen habe, das war jetzt nicht, dass ich unbedingt im Mittelpunkt stehen wollte. Das hat mich aber bestärkt. Und dann, die Leute haben gesagt, das kannst du tragen, du strahlst damit was aus. Und das ging dann wirklich von, sagen wir mal, von Rock zu Rock oder von einer Strumpfhose über einen Schuh ganz, ganz langsam weiter. Und aber nach meiner Scheidung, was man ja immer so hat, oder nach einer Trennung, dass sich der Mensch irgendwie verändert, beziehungsweise was rauslässt, was er über eine Zeit lang unterdrückt hat, vielleicht. Mhm. Und wirklich just davor, danach in der Kombination, habe ich gesagt, jetzt tust du was für mich, ganz alleine für mich. Und ich habe angefangen, das komplett auszuleben.
Ich finde es gut.
Ja, wenn ich so zurückblicke und wirklich auch mal wieder drüber rede, das ist schon krass. Das hat so meine Seele, das tut ja weh, eine Trennung. Und dann habe ich mir aber dadurch zumindest nach außen wie so eine Art Schutzhülle zugelegt. Und die ist halt geblieben, aber nicht mehr als Schutzhülle, sondern als ich.
Wow, glaube ich. Sehr schön.
Ja.
Dachte ich gerade an das Bild von der Raupe und dem Schmetterling. Das ploppte spontan auf bei mir. Das ist ja großartig. Und wie fühlst du dich heute? Ich sag mal angenommen, du kommst in einen Raum, ich nehme jetzt mal ein Industrieunternehmen und du kommst in den Raum und alle würden aufhören zu sprechen. Was wird es mit dir machen?
Hm. Hallo. Also ich würde, ich glaube, derjenige, der mich da reingeholt hat oder so, ich glaube, es würde ein Spruch fallen, irgendwas Witziges, wo ich die Leute mit abhole. Also alleine vielleicht um sich selbst, also Smalltalken kann ich. Diese Situation hatte ich noch nicht, dass mir jetzt wirklich ein ganzer Saal still ist oder sowas. Aber vielleicht würde ich vor den Leuten stehen und sage, schick, oder? Also wirklich frech sein, weil das ist dann, kommt meistens ein Lacher und ich bin ich selbst.
Das sehe ich genauso. Apropos dumme Sprüche, hast du schon mal einen dummen Spruch oder was?
Ja, aber holla.
Das denke ich mir nämlich. Der Bullshit-Spruch,
ja, ja.
Da bestimmt eine Menge. Hol uns mal gerne ab. Was waren so die Highlight-Sprüche?
Die Sprüche kommen natürlich nicht von den Damen, so, obwohl man das fast denken könnte, aber es kommt von einer Generation, die ich noch nicht mal ganz einordnen kann, so wie ich laufe gerne mit Tüchern im Haar rum. Also es gibt ja diese Bad Hair Days oder wenn man einfach keine Lust hat, sich ein bisschen stylisch anzuziehen, dann gibt es für mich das Beste, was es gibt, sind Tücher ins Haar. Und die trage ich nun mal gerne wie eine Trümmerfrau oder Frau Holle. Das sind somit so die ersten Sachen. Oh, meine Oma. Aber sonst richtig böse Sachen, nee.
Wie gehst du damit um? Wenn kommt, oh, meine Oma?
Ja, schön. Wenn du deine Oma mir noch vorstellst, vielleicht bekomme ich ja noch ein Kleid.
Das ist gut.
Das ja, weil gut. Wenn das dann so passt, ne? Also da lasse ich mir nichts mehr sagen, weil für mich ist es, ich finde es immer nur faszinierend, wenn die einen in ein Jahrzehnt einordnen wollen und dann völlig daneben greifen. Also ein bisschen klugscheißen wollen und dann aber sagen, ja, also ich kann die mit den eigenen Waffen schlagen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich stolz drauf.
Das ist bemerkenswert. Schlagfertigkeit finde ich ganz, ja, ganz wichtig, übrigens auch, um als Unternehmerin Erfolg zu haben. Das ist auch im Jahr 2024 immer noch ein großes, ja, Thema. Ja. Ich glaube, du weißt genauso wie ich, was ich meine. Da könnten wir jetzt noch eine extra Podcast-Episode drauf drehen. Ja. Und ich finde, diese Schlagfertigkeit, die du hast, die ist ja das, was dich auszeichnet. Und ich finde auch das Thema Mut. So aufzutreten, das bedarf immer Mut. Und du bist ja auch der Liebe wegen umgezogen. Das ist ja auch so ein Thema, wo viele sagen, buh, weiß ich nicht, ob ich den Schritt schaffen würde. Und ich weiß ja, das Siegerland, weil ich wohne ja selber im Sauerland, ist ja nicht unbedingt immer das Kontaktfreudigste. Ich drücke es mal ganz dezent aus, ja?
Nee.
Da hast du beruflich Fuß gefasst. Also, wie hast du es geschafft, als Küstenmädel in Siegen auf Anerkennung zu stoßen und einfach auch dich zu integrieren? Weil ich weiß ja, das kann schon eine Herausforderung sein.
Ja. Also definitiv. Ich habe hier natürlich in der Gegend wesentlich mehr Möglichkeiten. Frankfurt, Köln, Düsseldorf und was es alles gibt. In Schleswig-Holstein war ich eben bis Flensburg, Hamburg und Lübeck und dann hört es so ungefähr auf. Aber hier im Siegerland, ich habe vorher übrigens noch nie das Siegerland gehört. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ne?
Oh.
War schon was anderes. Du guckst aus dem Fenster und siehst, für mich sind es Berge, für einen anderen ist es ein Hügel. Aber ich bin auch angeeckt mit meiner direkten Art, die Art, mich zu kleiden, die Art so zu sein, wie ich bin. Und das waren damals natürlich auch an dem anderen Teilzeitjob im Büro. Aber dadurch hatte ich mehr die Sicherheit, dass ich dann gesagt habe, mach's einfach. Und aber mir wurde gesagt, wenn man einen Siegerländer hat, dann hat man ihn. Und die ich nicht in meinem Leben, die mich nicht wollten oder ich die nicht wollte, die lasse ich mittlerweile liegen. Ich laufe keinem mehr hinterher. Ich denke mal, das ist jetzt auch mit meinem Alter, hat dann was damit zu tun, dass man so einen Punkt erreicht, wenn die nicht wollen, dann wollen sie nicht. Also dann lasse ich das auch. Ich laufe dann keinem hinterher, ob das jetzt eine Freundin ist oder nicht, das lasse ich dann sein. Aber ich mache es mir so fast so eine kleine Challenge, die Leute zu knacken. Also das ist... Ja. Ist tatsächlich so. Und ich bin ganz ehrlich, auch dein Netzwerk, deine Business-Vibes, die helfen mir immer noch. Dieses Netzwerken, das habe ich erst seit dem letzten Jahr wirklich für mich entdeckt, dass mich das auch weiterbringen kann und an Leute bringt, die sich wirklich interessieren, die Kontakt haben wollen. Ich laufe niemandem mehr hinterher oder breche irgendwelche Türen ein, wo ich sage, da merkst du schon, hier, geh weg. Und nö, das muss ich mir dann auch nicht mehr antun, deswegen nutze ich es Netzwerken.
Du hast da gerade was ganz Wertvolles gesagt, das habe ich, mittlerweile ist das wie eine Art Slogan geworden, was ich auch Kunden immer sage, arbeite mit Wunschkunden und vergiss den Rest. Hört ja. sich hart an, ich komme ja zufällig aus einer ähnlichen Region, wie übrigens im Rheinland geboren, in Bonn, also ich war da allerdings nur, da war ich noch ganz, ganz klein, also da habe ich nicht viele Erinnerungen dran, war die meiste Zeit hier. Und das, was du gesagt hast, kann ich nur bestätigen. Meine Themen wurden auch beäugt. Da wurde gelacht. Ich weiß noch, wie es vor Jahren war, weil ich habe immer viel auch investiert in Persönlichkeitsentwicklung, in einer Dorfkneipe. Dann gucken die Leute, wie viel investiert die hat sie nicht alle. Und das Witzige ist, die Leute, die damals gelacht haben, die heute, wenn die sehen, ach hi, und weißt du, die denken, glaube ich, innerlich immer noch, oder der ein oder andere denkt, dass das in deiner Wahrnehmung oder in meiner Wahrnehmung nicht bewusst gemacht wurde, ist es allerdings sehr wohl. Ne? Also ich weiß da, mit gut und professionell umzugehen, und ich sehe es genauso wie du. Ich fokussiere mich auf die Menschen, die mit mir arbeiten wollen, genauso wie du auch. Und wir dürfen uns, glaube ich, auch als erfolgreiche Unternehmerin immer dran gewöhnen, wir können nicht für alle sein. Und dazu gehört es eben auch, dass dich nicht jeder mag. Also das sage ich immer jedem. Und das hat das gerade von dir nochmal bekräftigt. Und es ist vollkommen okay, weil was andere Leute denken, geht mich schlichtweg nichts an. Also das hilft mir immer. Und ich trete ja auch gerne bunt auf. Und du hast ja nun mal auch ein Outfit, was sehr, sehr auffällig ist, positiv auffällig. Und natürlich erntet man da nicht immer nur Komplimente, sondern es gibt auch das Gegenteilige. Kam denn da von Frauenseite auch schon mal eine Häme oder so ein Seitenhieb? Oder sagst du diese Sprüche, die du vorhin mit uns geteilt hast, ach, da ist ja meine Oma oder wie das war, das kommt nur von Männern. Aber oder gibt es da von Frauen auch schon mal Seitenhiebe?
Nee, ich glaube eher bei den Frauen ist es so, dass die dann eher hinterm Rücken tuscheln. Also von Frauen, wenn ich angesprochen werde, bekomme ich eigentlich eher nur die Komplimente.
Schön.
Und das ist tatsächlich dann so, oh, meine Omi hat auch die Haare so getragen, das ist ganz toll, wie sie das machen oder so. Wenn das anders ist, dann sieht man es an den Blicken. Das ist teilweise so, aber ich sag mir dann meistens, oh, sind sie neidisch, dass ich mit Selbstverständlichkeit roten Lippenstift trage, ne? Also und nicht jedes Mal in den Spiegel gucke, weil der drauf ist und verwischt sein könnte.
Ganz großartig, das ist ja auch der Schmerz der Frauen, ne? Das ist ja auch das, wo du Frauen begleitest, einfach in ihre eigene Schönheit zu kommen und ihre ja. Weiblichkeit zu entdecken. Ich kann mir ja. vorstellen, du hast ja ganz, ganz viel Kontakt zu Menschen und bewegst auch ganz viel bei den Frauen, losgelöst von den Häusern. Gab es da denn auch eine Geschichte oder magst du etwas mit uns teilen, was dich besonders berührt hat aus deiner Praxis, natürlich ohne Namen zu nennen? Also etwas, was dir gezeigt hat, welchen Unterschied du in dem Leben von Frauen machen kannst?
Oh, das kriege ich ja meistens gar nicht mit, gerade wenn es im Brautstyling oder im Styling ist, die gehen weg. Und wenn ich Glück habe, kriege ich nochmal ein Feedback über eine Google-Bewertung oder so. Aber so, doch, eigentlich war das bei einem Brautstyling. Ich hatte vor Jahren, als ich hier angefangen bin, eine junge Frau als Braut. Das war total harmonisch. Da habe ich sie und auch ihre Schwester gestylt. Und jetzt, ein paar Jahre später, kam die Schwester auf mich zu und sagte: Lenchen, du machst doch meine Visa, ich bin jetzt dran. Wir hatten dazwischen nicht wirklich viel Kontakt, immer mal so ein bisschen. Und die hatte mich noch vor allem anderen gebucht. Und das ist für mich so diese Wertschätzung, dieses, ja, ich mache den richtigen Job. Weil sonst, bin ich ganz ehrlich, habe ich den Eindruck, dass Visagisten oder Stylisten immer so ganz weit unten in der Budgetliste stehen. Und dann, ach ja, ich habe noch einen Euro übrig, ich gucke mal, ob ich mir noch jemanden holen kann, der mir einen Lippenstift aufträgt oder ein Haarstyling macht. Aber das war so für mich dieses, das werde ich auch nie vergessen. Und die sagten, ja, wir haben noch zwei Brüder, wenn es da so weit ist, wir kommen dann auf dich zu. Und das ist so für mich, was Brautstyling angeht, genau das Richtige. Im Vintage-Bereich ist es eher nicht so, dass ich da, doch, ich gebe ja Workshops. Und da kriege ich dann tatsächlich das Feedback immer im Vorfeld. Oder im Vorfeld, währenddessen, sagen wir mal so. Und wenn man sich dann eben auf einer Veranstaltung oder auf einem Festival wieder sieht und sich an mich erinnert und sagt, oh, die hat damals und so, das ist dann immer so das, wo ich sage, ja. Aber sonst, dass ich jemanden komplett in diesen Bereich reinholen kann und die sich dann bei mir meldet oder so, das ist mir nicht bewusst. Also,
Ja, da
ja.
passiert auch viel durch das vielfältige Erscheinen und du bist ja sichtbar. Also ich sehe immer deinen Instagram-Account, der spricht ja für sich sehr, sehr schön. Übrigens für alle Zuhörer, ich setze euch natürlich alle Links zu Madeleine in die Shownotes. Das heißt, da werdet ihr, das müsst ihr euch jetzt nicht mühsam mitschreiben. Nur Insta, da bist du ja schon sehr, sehr stark vertreten. Ist das dein Hauptkanal oder wie
Ja.
werden Menschen auf dich aufmerksam, würdest du sagen, online über Insta?
Instagram und Google. Also ich bin mit meiner Webseite und auch mit meinem Google-Account ziemlich gut aufgestellt. Jetzt Instagram, klar, ich hatte Hilfe, gebe ich offen zu, und die haben tolle Arbeit geleistet. Aber selbst füttern muss ich ja selbst. Es gibt, das kommt immer so phasenweise, ich liebe Instagram, aber gleichzeitig hasse ich es. Momentan habe ich gerade wieder so einen Punkt. Jetzt habe ich ein paar Storys hinter mir. Es war alles gut, aber ich brauche dann auch mal wieder so eine, damit der Druck weg ist. Dann gönne ich mir die Tage aus. Aber sonst ist es wirklich der Hauptkanal und auch Google. Also die meisten Instagram und über die Webseite oder Google direkt.
Ach super, das heißt, die meisten Leute kommen da direkt zu dir und wenn dich jemand anschreiben möchte, der jetzt zuhört, was magst du am liebsten, über E-Mail oder über Instagram-E-Mail? Super, wie gesagt, das setze ich euch alles in die Shownotes. Und Thema Entdecken ist ja auch so ein Stichwort. Du hilfst ja Frauen, ihre Schönheit zu entdecken, auch ihre Weiblichkeit. Und wir wissen ja alle, Vintage ist mehr als nur ein Modestil. Für mich ist das auch so ein bisschen eine Lebenseinstellung. Jetzt interessiert mich natürlich, wie integrierst du diesen Style in deinen Alltag? Jetzt kommt es. Abseits der Mode und Schönheit. Also gibt es Aspekte des modernen Lebens, die du ablehnst oder besonders schätzt? Das finde ich nämlich sehr, sehr spannend, losgelöst von der Klamotte, ne?
Ne, besonders schätzen. Ich kann von einem Jahrzehnt ins nächste hüpfen. Ich
Cool.
kann die 40er Jahre mit den 90er Jahren mischen. Ich kann die 50er Jahre mit einem Stil von den 30er Jahren. Ich kann alles machen und ich habe dabei ein Handy.
Ja. Wie
Ich
war?
glaube, mehr braucht man nicht sagen. Also, wie sagen viele, die Werte aus dieser Zeit lebe ich nicht. Also, ich gehöre nicht nur hinter den Herd. Ich hasse Kochen. Das macht Gott sei Dank mein Liebster. Und ich möchte auch nicht mehr auf eine Selbstständigkeit verzichten. Also, muss um irgendwie Geld bitten oder sowas. Das ist für mich ganz gruselig, der Gedanke. Aber halt, ich mag diesen Vintage-Bereich in Bezug auf die Weiblichkeit, die Femininität, die Kleidung. Natürlich liebe ich es auch, wenn mir ein Mann den Stuhl zurückzieht und mir die Tür aufhält und freundlich Bitte und Danke sagt. Aber ich finde, das gehört zu einer Selbstverständlichkeit. Das sollte heutzutage immer noch, ne, das sollte nicht Vintage sein.
Ja, dem ist nichts hinzuzufügen, sehe ich genauso. Ja. Deshalb, ich fand die Frage spannend, weil das hätte mich auch jetzt wirklich vom Stuhl gehauen, wenn du jetzt gesagt hättest, ich lebe die Werte da noch von damals. Wir wissen ja alle, dass die Rolle der Frau dann ein bisschen eine andere war. Seitdem hat sich viel getan, wobei ich finde, wir haben noch viel zu tun. Ne? Auch das wird noch eine Podcast-Folge wert. Umso schöner finde ich es, dass du da auch eben in Richtung Style und so weiter gehst und trotzdem die Werte einer ganz modernen Frau aus dem Jahr 2024 lebst, finde ich ganz, ganz großartig. Gibt es eigentlich Tage, an denen du keine Lust auf Make-up hast, weil ich habe dich immer nur so perfekt gesehen wie jetzt. Gibt es bei dir eigentlich auch Gammeltage oder läufst du auch zum Müllkommen so raus wie jetzt, wenn du den Müll rausbringst?
Nein, also mein Gammellook beziehungsweise Wohnbeutel, wie wir unsere Jogginghose liebevoll nennen, ich komme nach Hause, fliegt die Klamotte weg und ich hüpfe in die Jogginghose und ich schmink mich ab, weil es ist, ich bin zu Hause und ich gehe auch so zum Müll, ne? Also in der pinken Jogginghose gehe ich zum Müll. Und es gibt so, Sonntag ist eigentlich so der Tag, wo ich seltenst gestylt bin, es sei denn, wir sind draußen, wir gehen raus, weil da drehe ich mir auch meine Haare ein. Und deswegen, mit Lockenwickler gehe ich nicht raus, da muss dann wieder ein Tuch drum. Und irgendwann ist es mit dem Stylen auch mal, wo ich sage, ach komm, heute nicht, ich habe keine Lust. Aber ich gehe jeden Tag gestylt raus. Aber es ist kein Stylen für mich, das ist zack, zack und fertig.
Sehr schön. Und du hast ja auch gesagt, Workshops, ne? Gibst du das an andere weiter? Also wenn ich jetzt sagen würde, ich habe Bock, das heißt, du bietest Live-Workshops an, dann bei dir zu Hause oder wie, wo finden die statt?
Ah, das ist ich habe ein ganz kleines Studio. Das ist nicht von der Straße begehbar, aber du musst schon eine Einladung haben, um hier reinzukommen. Ich gebe aber auch Workshops bei meiner Freundin in Frankfurt. Die hat ein Vintage-Lädchen. Und da gebe ich Haarstyling-Workshops für Anfänger aus dem Vintage-Bereich. Also wie man durch den Alltag schnell, ohne sich zu verbiegen, so einen Hauch Vintage mit reinbekommt. Weil viele sagen, oh, das ist alles zu viel Zeitaufwand und das mache ich nicht und schieben die Zeit vor. Wo ich sage, nee, das ist kein Argument, es geht. Und da zeige ich den Mädels das. Jetzt kommen noch dazu die Make-up-Workshops. Da waren die Anfragen erst nicht da, aber die kommen jetzt gerade. Aber welche Workshops ich auch gebe, ist tatsächlich ein ganz normales Tages-Make-up bis hin zum Gala-Make-up. So ein Grundlagen-Workshop, der mindestens 3 Stunden geht. Und ich handle das so, dass nur Mädels, die sich kennen, diesen Termin buchen können. Also wenn du jetzt sagst, du möchtest zu mir in den Workshops, du bist noch mit 3 anderen Mädels, dann ja, ich würde aber nie jemanden Fremdes mit dazu nehmen, weil ich weiß, diese Hemmschwelle, das ist Make-up ablegen, wie sich fast wie ausziehen bei manchen. Und das will ich vermeiden.
Das ist toll. Also ein tolles Workshop-Angebot. Hast du da laufend Termine? Das würde ich natürlich auch nicht.
Oder nur nach Absprache. Wie viele Leute Lust haben, da richte ich mich nach denen, entweder unter der Woche, Montag bis Donnerstag ab 4:30. Nur nach Absprache und an den anderen Tagen wirklich, wie es passt. Also ich gebe aber auch Einzelworkshops, ne? Also für Einzelpersonen.
Ach, das ist stark. Da werden jetzt alle die Ohren ganz weit aufmachen. Und wie gesagt, per E-Mail, ne, das kommt alles in die Shownotes. Finde ich großartig. Und du bist ja auch ganz stark in der Hochzeitsbranche unterwegs. Ja. Ich stelle mir das schon als insgesamt diese Branche als eine der emotionalsten vor. Ist ja logischerweise so. Und auch eine der stressigsten. Wie bereitest du dich denn auf den großen Tag deiner Bräute vor? Ich sag mal, was tust du, um sowohl die Nerven der Braut als auch deine eigenen zu beruhigen?
Der erste Schritt ist tatsächlich der Probetermin. Da lernt man sich persönlich kennen. Wir haben uns zwar dann telefonisch schon unterhalten und ab dem Tag, wo die Mädels mir die Brautvereinbarung unterschreiben, wo eben solche Sachen festgehalten sind, Termin, Datum, was es kostet und so weiter, ab dem Tag stehe ich der Dame auch zur Verfügung. Das heißt, es werden Fotos hin und her geschickt, es kommen Anfragen, was können wir mit den Haaren machen oder weil sie dann doch schon manchmal nervös sind. Aber der Probetermin an sich, der nimmt uns dann beiden dieses bin ich jetzt an der richtigen Stelle, weil es kann ja auch mir passieren, dass ich jetzt sage, die Braut ist, wird nicht funktionieren, aber das, ich glaube, das, es ist noch nicht passiert, aber die Möglichkeit besteht ja. Und dadurch ist dieser Termin für mich, aber auch für die Braut sehr, 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 sehr wichtig. Und ab da gehen natürlich noch die Fragen. Jetzt am Samstag ist wann war das jetzt? Doch, am Samstag war meine erste Braut da. Der erste Probetermin ist jetzt gelaufen, also die Saison startet. Und aber am Tag der Hochzeit bin ich selbst die Ruhe in Person, was ich von mir so aus meinem normalen Leben überhaupt nicht kenne. Ich bin eher so dieser flippige, laute, ich brauche das Aufregung um mich rum, aber bei der Braut, ich weiß nicht, was das ist, ich kriege immer wieder gesagt, oh Gott, du bist die Ruhe in Person. Ich sag, ich kann es dir nicht sagen, es ist so.
Und wie schön für deine Bräute, ne?
Ja.
Das heißt,
ich weiß, wie die Mama, die Schwester, die Trauzeugen, wie die teilweise am Rotieren sind und dann kommt jemand mit einer ruhigen Hand und einer Häkelnadel in der Hand, wo man den Knopf hinten zumacht, wo du eigentlich siehst, die Mama, wie sie zittert und dem Töchterchen den Knopf zumachen will. Und das ist für mich dieses Schönste, weil ich bin diejenige, die die Braut komplett als erstes sieht. Haare, Make-up, Kleid.
Da ist der Bräutigam wahrscheinlich ganz schön neidisch auf dich.
Ja. Ich biete meinen Mädels auch immer an, wenn sie keinen Fotografen vor Ort haben, dass ich ein paar Fotos mache. Und weil ich hatte mich irgendwann mal entscheiden müssen, Foto vor der Kamera oder hinter der Kamera mit Pinsel oder, ne? Und deswegen habe ich auch noch ein Auge dafür und das ist für mich unbezahlbar.
Ach, wie schön. Welch toller Extra-Service, ne? Und ja. Ich finde auch deinen Namen so schön. Da bin ich jetzt auch ganz neugierig. Make Pin-Up bei Lenchen. Das ist ja ein wunderbarer Name. Also, wenn ich die jetzt nicht kennen würde, hätte ich sofort Bilder im Kopf, ja? Also, wie bist du auf den Namen gekommen? Welche Bedeutung hat der für dich persönlich? Lenchen, so. Verstehe ich ja, Make Pin-Up. Also, ich finde das sehr, sehr interessant.
Also, ich hieß in Kiel, hieß das alles noch Make-Up Kiel. Ne? Also, ganz langweilig. Und da ich mich nach der Trennung halt diesem ganzen Vintage so geöffnet habe, musste ich mich auch irgendwie damit noch anders identifizieren können. Und dann habe ich mit Bekannten zusammengesessen und wir haben über Namen geredet und haben mal so gesprochen, was dieses Make-up und Vintage miteinander zu tun haben. Und dann ist es eigentlich gar nicht so weit her, wenn man mal überlegt, was die drei Worte bedeuten. Make-up. Pin steht für Haarnadel unter anderem, weil ich eben auch ein Haarstyling anbiete. Pin-up kommt aus den vergangenen Jahrzehnten. Make Pin-up, mach ein Pin-up. Sie ist in der Vintage-Szene tätig. Also es ist so viel, was da drin ist. Dann ist ja auch noch mein Gesicht, das Konterfei dabei, dass der rote Lippenstift aufploppt und mehr muss man dazu nicht sagen. Das ist
ganz großartig erklärt, dann weiß ich das jetzt auch und ich wette, das hat jeden interessiert und es passt auch. Also ich finde, es passt total, als ich dich kennengelernt habe beim Netzwerk, da war das auch sofort wie so ein Bäm. Und du hast ja eben schon verraten, dass du jetzt, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass du jetzt wirklich erkannt hast, dass Netzwerken so ein bisschen unerlässlich ist. Wie hast du denn früher da Beziehungen aufgebaut? Weil ich finde, in der Branche, die stark auf Ästhetik, sage ich mal, und persönlichem Ausdruck basiert, da sind für mich jetzt aus meiner Sichtweise heute gute Netzwerke unabdingbar. Gibt es denn sonst noch Gemeinschaften, die du besonders schätzt oder da gelebt hast?
Ja, es hat wirklich gedauert, bis ich dieses Thema Netzwerken für mich entdeckt habe, weil ich muss mich ja als Person, als Dienstleister in dem Sinne ja auch verkaufen. Und das kannst du nicht immer nur, wenn du auf Instagram vielleicht mal eine Story zeigst. Aber für mich war das so, wenn ich mal auf ein Festival gegangen bin oder zu einer Abendveranstaltung, da unter Gleichgesinnten, da netzwerkt man ja ganz anders, als wenn du irgendwo reinkommst, wo du so eine Art, ich sag's mal, Außenseiter bist im Styling, weil du ja auffällst. Das kann ich in dem Sinne gar nicht sagen. Also ich habe mich darauf verlassen, was die sozialen Medien über mich hergeben. Wenn man mich sucht, findet man mich schon. Habe aber festgestellt, nee, ist nicht so. Bin ich ganz ehrlich. Und ich finde es auch jetzt, ich bin so auf den Geschmack gekommen, neue Leute kennenzulernen, dass Ich kann das nicht beschreiben, es ist einfach so. Es macht Spaß und wenn sich was raus ergibt, dann ergibt sich was. Und ich habe ja bei dir richtig gelernt, wie ich einen Pitch aufzubauen habe und es funktioniert.
Genau, das war ja eine coole Übung beim Netzwerk.
Das war so eine coole Übung. Dabei war.
Genau. Da zu dem Thema referiere ich ja auch regelmäßig, ja, auch bei der IHK und so weiter und bei Events. Ich finde es so wichtig und witzigerweise gerade Frauen haben damit oft eine Herausforderung und es freut mich sehr, dass du jetzt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auch offline sichtbarer bist. Und ich habe noch eine klitzekleine, ein bisschen provokante Frage, weil Gesellschaft und Modeindustrie setzen oder setzten, sag ich mal lieber, ja oft auf unrealistische Schönheitsstandards. Die neue Staffel von Germany's Next Topmodel zeigt ja, dass es auch anders geht und nicht nur in eine Richtung. Also wie positionierst du dich da und wie versuchst du einen positiven Einfluss zu haben? Weil in dieser ganzen, ich sag mal liebevoll Szene, aber kennen wir ja alle, also ich kann mich auch an Horrorgeschichten erinnern oder auch früher Bilder von Models, wo ich als junge Frau schockiert war, das waren für mich Bilder von wirklich kranken Frauen, du weißt, glaube ich, was ich meine, also abgemagert, ne, da würden wir alle als übergewichtig gelten, sage ich mal, das heißt, es war nicht mit normalen Maßstäben zu messen. Wie positionierst du dich da?
Also ich lebe das Thema Weiblichkeit sehr aus, also für mich ist ein Kleid zum Beispiel tragen weiblich. Was dazu noch kommt, ich mag diesen Mainstream nicht. Alle rennen sie gleich rum. Das hat nichts mit Model zu tun. Ich sehe es auf der Straße, alle gleich. Die jungen Mädels, Bobbel auf dem Kopf, Top bis kurz unterm Busen, Hose und alle sehen sie gleich aus und das wird als Mode verkauft. Das hat für mich überhaupt nichts damit zu tun. Das ist einfach nur Mainstream. Stil ist es nicht. Also, und da möchte ich halt gern zeigen, dass man alles, was man tragen kann, auch tragen wollte.
Ich sehe das genauso wie du. Da sehe ich wieder die Parallele zwischen uns. Ich liebe es ja auch zum Beispiel, Tüllröcke zu tragen. Hast du bestimmt schon mal gesehen bei mir. Und ich frage mich dann nie, ist es jetzt gerade in oder auch mal Westernstiefel, sage ich mal, losgelöst davon, ob die gerade in sind. Und ich glaube, das zeichnet einen auch aus. Das ist dein eigener persönlicher Stil. Und ich sehe es genauso wie du. Ich finde es immer schlimm, wenn du auf einer Feier bist und alle sind Mainstream-mäßig angezogen. Ich kann mich erinnern, da war ich noch eine junge Frau, wie ich da immer dumme Sprüche kassiert habe wegen meines Outfits. Das werde ich nie vergessen. Da war ein Satz damals, da war Sex in the City gerade in aller Munde. Und dann sagte mir allerdings eine Frau, du denkst auch, du kommst mitten aus Sex in the City, oder? Weil ich ein Kleid hatte, was nicht dem typischen Dorf-Look entsprach. Und da habe ich nur gesagt, ich freue mich sehr, dich zu sehen und ich werte das mal als Kompliment. Also, ne, das ist so, das heißt, alle, du bist dann so ein bisschen wie das schwarze Schaf. Dabei ist es ja nur die Persönlichkeit und das macht für mich auch Mode aus.
Ja, ja. Ich habe noch was gesucht und dann bin ich über dieses Thema Mode und nochmal gefallen. Sagen wir mal, die 80er Jahre, die haben viele Elemente aus den 50ern rausgeholt, die Schulterpolster nochmal in die 40er zurück. Du kannst ja im Prinzip, ist das alles, was sie herholen, aber trotzdem laufen alle gleich rum. Und wenn du auf einer Party bist und sagst, geh mal rüber zu dem Mädel, ja, zu welchen denn? Ja, die sehen ja alle gleich aus. Ja. Und die leben es einfach, die möchten nicht auffallen. Ist das, ich möchte jetzt auch nicht auffallen, aber doch so ein bisschen, bin ich ehrlich.
Ja, das ist genauso wie du. Die Angst vor Ablehnung ist, glaube ich, da. Das ist ja eh eine Urangst der Menschen. Ich könnte nicht zum Rudel gehören, ne, weil ich auffalle und so weiter. Das ist ein mega, mega spannendes Thema und ich finde es schön, dass du das sehr, sehr ähnlich wahrnimmst. Von daher bleiben wir bei unserem Style, oder?
Genau so. Ja.
Cool. Leider rennt unsere Zeit. Ich habe nämlich noch eine kleine Frage-Antwort-Runde, damit die Zuhörer dich auch privat so ein bisschen kennenlernen. Bist du bereit?
Ja.
Einfach nur ganz spontan antworten, was dir als erstes in den Kopf schießt. Es gibt kein richtig oder falsch.
Jawohl.
Wenn du ein Kleidungsstück aus den 40er oder 50er Jahren wärst, welches wärst du?
Ein rotes Kleid.
Was ist das skurrilste Vintage-Objekt, das du besitzt oder gerne besitzen würdest?
Skurril ist wirklich, ich habe einen Pelzmantel.
Ah, okay. Okay.
Der ist echt, ich trage ihn selten, aber das Tier ist schon viele, viele, viele Jahrzehnte tot, aber ich habe ihn.
Ja, ehrlich reingegeben, ne? Erinnerst du dich an deinen allerersten Vintage-Fund? Was war es und wie hast du dich gefühlt?
Also ich weiß nicht mehr, welches es war, aber ich habe dieses Gefühl immer noch, wenn ich irgendwas sehe, wo ich denke, oh, Das ist es. Und momentan sind es bei mir ganz arg Broschen. Ich trage unwahrscheinlich gerne Broschen.
Ah, spannend. Ja. Gibt es eine Modeentscheidung aus deiner Vergangenheit, über die du heute herzhaft lachen musst?
Karottenjeans.
Karottenjeans.
Ah ja, ich bin ein Kind der 80er. Und aufgewachsen in der DDR, da kam alles immer noch so ein bisschen später. Ja, 80er Jahre sind für mich der Horror.
Stark. Dein schönster Urlaubsort?
Hanoi in Vietnam.
Was ist der beste Rat, den du je bekommen hast?
Tragt roten Lippenstift und guckt nicht in jeden Spiegel.
Ah, das ist ja toll. Das schreibe ich mir direkt mal auf.
Und habt immer einen Strohhalm dabei, weil dann passiert nichts.
Das ist ja stark. Ja, das kennt glaube ich, jeder. Ich liebe ja auch roten Lippenstift.
Ja. Jeder Handtasche habe ich einen Strohhalm.
Ja, das ist ein guter Tipp. Habe ich mitgenommen. Grandios. Hast du ein verborgenes Talent, das nichts mit deinem Beruf zu tun hat? Wenn ja, welches?
Oh, ich glaube, mit dem Beruf nicht direkt. Ich schreibe gerne. Es ist sehr verborgen. Aber ab und zu kommt es mal raus.
Carmen Breuer-Menzel ist
ein toller bunter Vogel, wo ich froh bin, den endlich getroffen zu haben. Und eine Dame, die roten Lippenstift so trägt wie ich, finde ich mega.
Vielen Dank für den bunten Vogel und den Lippenstift.
Das war nicht negativ, weil du fällst auf. Weil jetzt allein deine grüne Bluse. Schick.
Vielen lieben Dank. Welche drei Dinge würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Abgesehen natürlich von irgendwelchen Überlebensutensilien.
Mein Partner und meine zwei Katzen.
Oh, schön. Was ist das Verrückteste, was du je im Namen der Liebe getan hast? Ich habe gemeine Fragen, ich weiß.
Ja, ich habe Kiel verlassen.
Okay. Champagner oder Cocktail?
Cocktail.
Wenn du einen Tag lang mit jemandem aus der Vergangenheit oder Gegenwart tauschen könntest, wer wäre das?
Tauschen nicht unbedingt, aber treffen wäre Lauren Bacall. Das ist die Ehefrau von Humphrey Bogart. Das ist meine Stilikone.
Ach, wie stark. Cool. Da schaue ich mir doch direkt mal Fotos an. Das hast du schon gesagt. Und möchtest du zum Abschluss den Zuhörern noch eine Message oder irgendetwas mitgeben? Ich setze alle Links zu dir in die Shownotes. Das heißt, da kann sich jeder informieren und dir schreiben. Gibt es irgendwas, was du noch sagen möchtest?
Wenn ihr merkt, gerade so an die Mädels gerichtet, wenn ihr merkt, in euch schlummert ein Vintage-Hauch, traut euch, dieses auszuleben. Und wenn es nur eine High-Waist-Jeans ist, die gekrempelt ist, und wenn ihr dazu wissen wollt, wie man das Bandana richtig wickelt, also das Tuch, einfach melden.
Wow, sehr schön gesagt. Ich danke dir für diese inspirierende Episode mit ganz viel Mehrwert für alle. Und allen, die zugehört haben, wünsche ich viel Freude beim Entdecken von Vintage, schreibt der Madeleine, und ich freue mich auf die nächste Episode mit euch.
Gerne, danke. Ich freue mich auf euch.